Gestern um kurz nach drei, also unserer Uhrzeit, haben die Demokraten den Senat für sich entschieden. Möglich gemacht hat es letztlich der Sieg in Nevada, der die demokratischen Abgeordneten auf eine Zahl von 50, also die Hälfte, im Senat bringt. Da die demokratische Vizepräsidentin in einer Pattsituation im Senat eine zweite Stimme hat, können die Demokraten mit einer Mehrheit jedenfalls in der Senatskammer rechnen. Dabei steht Georgia noch aus. Die Stichwahl ist noch nicht gewonnen. Im Hinblick auf die vergangenen internen Streitigkeiten in der Demokratischen Partei der letzten zwei Jahre. Wie wichtig ist denn die Eroberung auch des letzten offenen Sitzplatzes für die Demokratische Partei?
Das ist gar nicht zu überschätzen, denn man muss im Hinterkopf behalten, dass der Senat dafür zuständig ist, dass zum Beispiel Richterkandidaten bestätigt werden, Botschafter, Minister, dass man womöglich auch Gesetze stoppen kann, die das Repräsentantenhaus unter einer womöglichen republikanischen Mehrheit verabschiedet. Also die Aussichten für Präsident Biden für die nächsten beiden Jahre seiner Amtszeit haben sich durch diesen Wahlerfolg beträchtlich erhöht. Und damit war ja nicht zu rechnen. Also seit dem Zweiten Weltkrieg haben gerade mal zwei Zwischenwahlen dazu geführt, dass die Partei des Präsidenten nicht Mandate verloren hat. Jetzt wissen wir noch nicht, wie es im Repräsentantenhaus ausgehen wird. Das wird sehr, sehr knapp werden. Aber dafür, dass man von einer roten Welle gesprochen hat, davon, dass die Republikaner gedacht haben, sie könnten etwa 40, 50 oder mehr Sitze dazugewinnen und auch im Senat die Mehrheit übernehmen, das hat sich ja so nicht herauskristallisiert.
Und im Gegensatz zum Senat steht die Mehrheit im Repräsentantenhaus ja noch offen. Biden zeigt sich zwar noch optimistisch, dass die Demokraten die Kammer noch holen könnten, die Demokraten liegen aber weit zurück. Gehen wir davon aus, dass die Republikanische Partei im Repräsentantenhaus die Mehrheit übernimmt, welchen Einfluss hätte ein solches Ergebnis auf die amerikanische Politik bis zur Präsidentschaftswahl 2024?
Also momentan ist es sehr knapp. Die entscheidende Zahl ist 218. Das ist die Mehrheit im Repräsentantenhaus bei 435 Abgeordneten. Stand heute Morgen sind die Republikaner bei 211, die Demokraten bei 204. Das, solange noch ausgezählt wird, liegt etwa an einem Staat wie Kalifornien, wo man entsprechend auch am Wahltag noch seinen Wahlzettel abschicken kann per Post. Das dauert dann etwas, bis die eingegangen sind, die Wahlzettel. Die werden dann auch alle mitgezählt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Republikaner am Ende knapp vorne liegen werden, vielleicht mit 220, 221 Stimmen. Es ist auch nicht völlig unmöglich, dass die Demokraten noch aufholen und vielleicht knapp vorne liegen. Dann hätte man weiterhin das, was wir Unified Government nennen, also die gleiche Partei, die das Weiße Haus und den Kongress in ihrer Hand hat. Das wird natürlich vieles vereinfachen, auch wenn man sich trotzdem vor Augen halten muss. Das haben auch die beiden letzten Jahre gezeigt. Selbst wenn Präsident Biden Mehrheiten seiner Partei in den beiden Kammern des Kongresses hat, heißt das nicht automatisch, dass man alles durchbekommt, was man dem Kongress vorlegt. Da müssen dann zum Beispiel im Senat wirklich fast alle mit an Bord sein. Und im Repräsentantenhaus sollten die Republikaner dort in eine knappe Mehrheit kommen. Das ist ja eine sehr heterogene Fraktion. Da haben wir einige moderate Abgeordnete, da haben wir diese Election Deniers, die also das Ergebnis der Wahl von 2020 ablehnen. Da haben wir sehr konservative, einige extreme Abgeordnete. Und ob die sich alle bei der Wahl des Parlamentspräsidenten, aber vielleicht auch bei vielen Gesetzgebungsvorlagen, alle hinter der republikanischen Führung einreihen, das sei mal dahingestellt. Also von daher wird das Regieren mit einer solchen Mehrheit nicht einfacher, aber auch für die Republikaner wird es nicht einfacher, ihre Mehrheit immer wieder zusammenhalten zu müssen.
Weil die Ergebnisse ja nun noch offen stehen, wann ist denn mit einem Ergebnis zu rechnen?
Das ist völlig offen. Man weiß auch nicht, ob es in manchen Wahlkreisen vielleicht noch eine Nachzählung geben muss. Das ist manchmal automatisch, wenn man etwa innerhalb von 0,5 Prozentpunkten Unterschied liegt. Liegt auch daran, dass das Wahlrecht von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich ist. Es gibt nicht wie bei uns ein einheitliches Bundeswahlgesetz und deshalb können sich die Modalitäten der Wahl, allein schon die Frage der Abstimmung, wirklich von Wahlkreis zu Wahlkreis verändern. Ich gehe mal davon aus, dass es noch ein paar Tage dauern wird. Und dann, ne, was den Senat angeht, da wird es ja am 6. Dezember noch die Stichwahl in Georgia geben. Da wird es jetzt nicht mehr so sehr darauf ankommen, ob das womöglich der 50. Sitz für die Demokraten ist. Den haben sie ja schon in Nevada erobern können. Aber mit Georgia hätten sie einen 51. Sitz. Das heißt, man müsste nicht immer alle Senatoren und Senatorinnen mit an Bord haben. Gerade die beiden letzten Jahre haben ja gezeigt, es gibt so ein, zwei Senatoren, die gerne auch mal nicht mit ihren Parteikollegen stimmen. Und da hätte man, ne, als Präsident Biden, aber auch als demokratische Führung im Senat etwas größeren Handlungsspielraum.
Und welche Bundesstaaten stehen noch aus jetzt bei dieser Wahl? Also welche Parteien sind in den Bundesstaaten vielleicht auch laut den Umfragen mehr vertreten oder haben eine bessere Chance auf einen Wahlsieg?
Es gibt eine ganze Reihe von Wahlkreisen, da ist es wirklich sehr, sehr eng. Da ist noch nicht alles ausgezählt. Aber wenn man mal guckt, wo diese Wahlkreise liegen, die jetzt noch ausgezählt werden, das sind allein 8 oder 9 Wahlkreise in Kalifornien. Da würde man erstmal vermuten, die gehen an die Demokraten, weil auf Bundesstaatsebene, ne, die Demokraten dort stets im Vorteil sind und auch in Präsidentschaftswahlen seit 30 Jahren demokratisch wählen. Aber es gibt auch republikanische Regionen, und einige der Wahlkreise liegen dort. Ne, man kann ohnehin nicht von dem Bundesstaat Kalifornien sprechen. Da gibt es, ne, viele, viele verschiedene Untergliederungen und Regionen, wo die Parteien unterschiedlich stark sind. Es sind noch 2 Wahlkreise in Arizona, es sind 2 in Colorado, es ist einer in Maine, es ist noch einer in New York. Also das ist quasi über das ganze Land verteilt. Und ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten Tagen wir etwas mehr wissen. Aber wie gesagt, selbst wenn die Republikaner dort die Mehrheit übernehmen sollten, das wäre allein schon fast ein gefühlter Sieg für die Demokraten. Denn Beobachter waren ja davon ausgegangen, dass die Republikaner sehr, sehr stark abräumen würden, auch in demokratischen Regionen. Dazu ist es nicht gekommen. Und am Ende, ne, dürften vielleicht 2, 3 Sitze wirklich über die Mehrheit entscheiden. Und da mag vielleicht auch eine Rolle spielen, dass man zu dieser Wahl die Wahlkreise neu hat zuschneiden müssen. Das passiert alle 10 Jahre, um die Wahlkreise gleich groß halten zu können. Und da hat man in New York, einem sehr demokratischen Staat, zum Beispiel die Wahlkreise so zugeschnitten, dass die Demokraten nicht profitieren. Also vielleicht liegt am Ende das Endergebnis sogar in einer so banalen Frage wie dem Neuzuschnitt der Wahlkreise, dass am Ende entschieden wird, ob die Demokraten oder die Republikaner knapp vorne liegen werden.
Die republikanischen Radikalen haben ja verhältnismäßig schlecht abgeschnitten. Während des Wahlkampfs war international die Sorge hoch, dass diese demokratischen Distanzen in den USA sabotiert werden könnten. Welche Rückschlüsse sind aufgrund der bevorzugten Wahl moderater republikanischer Kandidaten bezüglich der inneren politischen Spaltung in den USA zu treffen?
In der Tat haben diese Election Deniers, also die bewusst das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl ablehnen, in allen wichtigen Staaten, wo es womöglich 2024 wirklich um die Wurst geht, ihre Rennen verloren. Eine Rolle mag vielleicht gespielt haben, dass Präsident Biden wenige Tage vor der Wahl nochmal in einer großen Ansprache davor gewarnt hat, die Demokratie selbst aufs Spiel zu setzen. Von daher ging es bei dieser Wahl vielleicht auch um deutlich mehr als nur ein Referendum über die ersten beiden Jahre von Joe Biden, mehr als nur die Besetzung von Senat und Repräsentantenhaus, sondern wenn man mal in die Bundesstaaten guckt, und die sind ja am Ende dafür zuständig, dass ein Wahlergebnis einer Präsidentschaftswahl auch zertifiziert wird. Gerade wenn wir so nach Arizona, nach Pennsylvania, in andere Bundesstaaten gucken, die auch letztes Mal sehr, sehr umstritten waren, dann sind es doch auf jeden Fall gute Nachrichten, dass diese Election Deniers eigentlich auf breiter Linie verloren haben.
Dass radikale Republikaner schlecht abgeschnitten haben, wie Sie ja gerade sagten, lag nach den Recherchen von dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auch im Kalkül der Demokraten. Dies sollte innerhalb der Vorwahlen radikale Trumpisten in ihrem Wahlkampf unterstützt haben, um ihren eigenen Kandidaten zum Vorteil zu verschaffen. Das stellt sich allerdings bei starkem Kontrast zu Bidens offizieller Politik, in der in den letzten 2 Jahren oftmals Kompromisse bei Gesetzesentwürfen mit dem moderaten republikanischen Flügel gesucht hatte. Welche überparteiliche Zusammenarbeit wäre bei einem Sieg der Republikaner im Repräsentantenhaus absehbar?
Da wäre die überparteiliche Zusammenarbeit wahrscheinlich relativ begrenzt ausgefallen oder wird ausfallen. Was wir eher erwarten können, ist, dass es zu einer ganzen Reihe von Untersuchungen der beiden Regierung geben wird in verschiedenen Politikfeldern. Nicht ausgeschlossen ist, ne, dass man quasi in Antwort auf die beiden Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump ein eigenes Impeachment-Verfahren gegen Joe Biden auf den Weg bringen wird. Das wird im Senat nicht erfolgreich sein. Dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Die ist nicht gegeben. Aber allein das Verfahren auf den Weg zu bringen, könnte womöglich die eigene Basis entsprechend mobilisieren. Ansonsten, man muss dann, wenn man unterschiedliche Mehrheiten in den beiden Kammern hat, sich allein im Kongress schon einigen, weil man einheitliche Gesetzesvorlagen verabschieden muss, bevor sie dann der Präsident unterschreibt. Und im Zweifelsfall hätte Joe Biden immer auch die Vetogewalt. Also er könnte jedes Gesetz, das aus dem Kongress kommt und ihm womöglich nicht passt, aus rein politischen Gründen mit einem Veto belegen. Und auch das könnte man nur mit Zweidrittelmehrheiten überstimmen und die zusammenzubekommen im aktuellen Zeitalter einer doch sehr starken parteipolitischen Polarisierung. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass es dazu kommen würde.
Weil Sie es gerade angesprochen haben, das Impeachment-Verfahren, können Sie kurz zusammenfassen, was das ist?
Das ist anders als etwa unser konstruktives Misstrauensvotum, das wir ja auch kennen, das bei Willy Brandt und bei Helmut Schmidt schon zur Anwendung gekommen ist, wo man mit einer neuen Mehrheit im Parlament einen neuen Kanzler wählt und dann ist der alte abgewählt. Hier geht es weniger um politische Aspekte, auch wenn die natürlich im Hintergrund eine große Rolle spielen, sondern es geht um strafrechtliche Sachen, die auch in der Verfassung niedergeschrieben sind. Also bei Bill Clinton waren das etwa Meineid, Amtsmissbrauch, Behinderung der Justiz, also wirklich strafrechtlich relevante Sachen. Und in einem solchen Fall könnte das Repräsentantenhaus dieses Impeachment-Verfahren starten und dann würde der Senat in einer Art Jury-Sitzung darüber befinden. Und bisher ist kein Präsident des Amtes enthoben worden. Es gab bisher 4 solcher Verfahren in knapp 230 Jahren. Das zeigt also schon, dass das sehr, sehr selten passiert. Donald Trump war ausgerechnet jemand, der das gleich 2-mal über sich ergehen lassen musste. Und von daher, diese parteipolitische Polarisierung, die wir gerade überall sehen, im Kongress, in den Medien, im Wahlkampf, in der Gesellschaft, das mag vielleicht eher dazu führen, ein solches Instrument auch aus parteipolitischen Gründen in Anspruch zu nehmen. Aber wie gesagt, im Regelfall scheitert es im Senat an den fehlenden Mehrheiten. Und von daher mögen die Republikaner das auf den Weg bringen. Aber mit ihrer demokratischen Mehrheit im Senat würden die Demokraten das dann verhindern können.
Innerhalb der Midterm-Wahlen wurde deutlich, dass die Demokraten immer mehr ihre Wählerbasis in ethnischen Minderheiten verlieren. Dafür ist ein Anstieg dieser Wähler bei den republikanischen Flügel zu sehen. Wie kann dieser Trend zukünftig das Wahlprogramm und die Politik der beiden Parteien beeinflussen?
Man sprach ja vor ein paar Jahren von der berühmten Obama-Koalition. Also sehr viele Frauen, sehr viele Minderheiten, sehr viele jüngere Wähler. Die hat man in den vergangenen Wahlen nicht so stark wieder zusammenbringen können, wie man das noch unter Obama gemacht hat. Aber wenn man mal auf die gesellschaftlichen Trends guckt, dann wachsen diese Minderheiten sehr stark. Es wird nicht mehr viele Jahre dauern und die Weißen sind in der Minderheit gesellschaftlich gesehen. Deshalb müssten sich beide Parteien eigentlich darauf auch einstellen. Die Demokraten haben das zuletzt besser geschafft als die Republikaner. Aber wenn man zum Beispiel mal auf die Latinos guckt, auf die Hispanics, eine Gruppe, die sehr, sehr schnell wächst und die sich auch zunehmend politisch engagiert, bei der Wahlbeteiligung in den letzten Jahren allerdings immer noch unterdurchschnittlich war, die eigentlich vielfach katholisch sind, die aus Mittel- und Südamerika kommen, von ihrer Familiengeschichte her und damit eigentlich sehr, sehr starkes Wählerpotenzial für die Republikaner wären, aber aufgrund der unterschiedlichen Einstellungen zur Einwanderungspolitik zwischen den Parteien bisher relativ stark zu den Demokraten tendieren. Das dürfte vielleicht eine der spannendsten Fragen der nächsten Jahre sein, wo sich diese Gruppe mehrheitlich parteipolitisch hin orientieren wird.
Ein Teil dieser ethnischen Minderheiten hat in Florida neben dem moderaten und radikalen Flügel den Kandidat DeSantis zum Sieg des Amtes des Gouverneurs verholfen. Nun wird dieser von dem republikanischen Königsmacher als zukünftiger republikanischer Präsidentschaftskandidat vorgestellt. Für welche Parteipolitik steht DeSantis und was sollten wir über ihn noch wissen?
In der Tat beginnt der Präsidentschaftswahlkampf meistens am Tag nach einer Zwischenwahl. Das wird jetzt noch ein paar Tage dauern, weil wir nicht wissen, wie die Kongresswahl ausgehen wird. Aber im Regelfall richtet sich das Interesse der politischen Beobachter jetzt schon auf die nächste Präsidentschaftswahl. Biden hat angekündigt, sich nach der Zwischenwahl zu äußern, ob er nochmal antreten wird. Er will sich das über die Weihnachtspause überlegen. Die große Frage ist, was Donald Trump morgen Abend ankündigen wird. Er hat ja eine große Rede angekündigt. Man geht davon aus, dass er seine Kandidatur bekannt geben wird. Aber er geht wirklich als Verlierer aus dieser Zwischenwahl heraus, weil Kandidaten, die er maßgeblich unterstützt und durchgesetzt hat, in wichtigen Bundesstaaten verloren hat. Schauen wir nach Arizona, nach Georgia, nach Pennsylvania, nach Nevada. Alles Bundesstaaten, wo sehr extreme republikanische Kandidaten aufgestellt worden sind, die dann den Bundesstaat verloren haben, weil sie auf der gesamten Ebene des Bundesstaates nicht mehrheitsfähig waren. Und diese Bundesstaaten haben die Republikaner die Mehrheit im Senat gekostet. Also von daher sehen die Zeichen für ihn, glaube ich, nicht so gut aus, wobei wir ja auch über die Jahre gesehen haben, dass gewisse politische Gesetzmäßigkeiten für Donald Trump nicht gelten. Aber in der Tat wird Ron DeSantis gerade als der große Gegenkandidat, der große Herausforderer gesehen. Inhaltlich unterscheidet er sich gar nicht so sehr von Donald Trump. Das ist vielleicht eher der Stil oder das Auftreten. Wenn wir uns erinnern, er hat im Wahlkampf Flüchtlinge aus Texas, noch nicht mal aus Florida, in ein Flugzeug gesetzt und nach Neuengland geschafft, nach dem Motto, es sind eure Flüchtlinge, liebe Demokraten, also kümmert ihr euch darum. Also von daher steht er Trump, glaube ich, in seiner Politik in nichts nahe. Momentan deutet sich so eine Art Schlammschlacht an, auch weil Trump ja schon mit Enthüllungen über DeSantis gedroht hat. Die spannende Frage wird sein, ob die beiden sich vielleicht so sehr in den Zwischenwahlen bekriegen, dass die Option besteht, dass ein vielleicht etwas moderaterer Kandidat sich dann am Ende als der lachende Sieger zeigen wird. Und vielfach kann man das auch gar nicht vorhersagen, weil man, wie gesagt, auch Bundesstaat für Bundesstaat in den Vorwahlen gewinnen muss. Da reichen auch keine nationalweiten Umfragen, in denen man vielleicht vorne liegt, sondern man muss wirklich Bundesstaat für Bundesstaat gewinnen. Und da zeigen die vorhergehenden Wahlkämpfe doch, dass es dann eine gewisse Eigendynamik gibt und es dann durchaus auch noch zu überraschenden Entwicklungen kommen kann.